Also du legst deine Hand auf die Vulva von außen.
Und gehe aber auch direkt rein. Und bin auch schon an der richtigen Stelle und dann...
What the fuck, Jung? What was that? Hey, beruhig dich. Das war wahrscheinlich der erste Squirt, der jemals in einem Sex-Podcast live von einer Frau aufgenommen wurde. Das liegt daran, weil wir extrem viel Roséwein getrunken haben und im Gespräch waren mit den echten Profis, nämlich mit dem Herantasten und seiner Partnerin Frau V, die gemeinsam in Berlin normalerweise Workshops zum Thema Squirten veranstalten. Und mit denen rede ich heute über das Thema. Und zwar, was is it? Wo kommt es her? Wie kriege ich es wieder weg? Beziehungsweise, warum gibt es die Flüssigkeit? Wie kann ich mit meiner Partnerin squirten? Wie kann ich mich auf das Squirten vorbereiten? Was sind die Voraussetzungen? Psychisch, körperlich und so weiter und so fort. Noch dazu werden die beiden ein Bestandteil sein von einem neuen Rein- und Raus-Workshop, nämlich der Sex-Hacking-Workshop. Also halt dich fest. Innerhalb der nächsten 2 Wochen wird das Sex-Hacking-Buch erscheinen und damit ein neuer Workshop, in dem du alles lernst über Techniken, Tools, um wirklich den besten Sex deines Lebens zu feiern. Wenn du eine der Ersten sein willst, die darüber informiert werden, wann dieser Workshop steil geht, dann geh jetzt auf www.reinundraus.com, geh in der Navigation zu Sexhacking und trag dich in unseren Newsletter ein. Du wärst wahnsinnig, wenn du es nicht tun würdest. Zweites Announcement, der Workshop im November ist vollkommen ausgebucht. Wir haben einen neuen Termin im Februar 2021 und der ist auch schon halb ausgebucht. Wenn du in einem fucking free Workshop dabei sein willst, ist jetzt deine Gelegenheit auf reinundraus.com, dir deinen Platz zu sichern. Und auf jeden Fall geh auf Instagram, such nach rein und raus, geh auf reinundraus.com, sieh dir an, was alles kommt die nächsten Tage, die nächsten Wochen. It is a lot of squirting going on. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Das ist Teil 1 von einer Doppelfolge. Wir haben uns komplett verlabert und sind in die tiefsten Urwälder des Squirtens abgetaucht. For your pleasure. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Bis zur nächsten Woche. Bye, bye.
Hallo erstmal. Warum, wir fragen nicht, warum liegt hier Stroh, sondern warum liegt hier Vagina? Und der Grund ist, weil wir heute unser Rosé-Treffen haben. Und zwar Cheers. Jones und der Herr Herantasten und die Frau V, die normalerweise jetzt zumindest teilweise nackt wären und vormachen würden, wie man squirtet. Ist das richtig?
Ähnlich verkürzt wie das, was wir sonst auch darstellen, ja. Aber...
Normalerweise haben wir keine Hosen an und squirten den ganzen Tag. So, nein.
Könnte man denken, wenn man sich die Internetpräsenz von mir anschaut, dass das in Fleisch und Blut übergeht. Aber nein, auch wir nehmen uns Zeit dafür, das bewusst in Angriff zu nehmen. Bewusst zu squirten, bewusst zu spritzen.
Und ihr kommt, also tatsächlich ist es so, dass wenn man herantasten.de eingibt, dann landet man auf deiner oder eurer Website, auf der ihr die Workshops und die Techniken und Praktiken des Squirtens den Leuten näher bringt oder zeigt, wie das geht.
Genau, da sieht man eine Übersicht über verschiedene Workshop-Formate, die wir anbieten. Squirten ist ein Schwerpunktthema und da kann man sich ein bisschen durchklicken und gucken, was für eine spannende Körpererfahrung man sich selbst und auch seinem Partner schenken möchte. Ja.
Oder seiner Partnerin,
genau. Ja, ich fand es unheimlich spannend, weil ich habe euch vorhin schon erzählt, so ich habe 80 Folgen produzieren müssen, um irgendwann drauf zu kommen, dass ich Squirten ungefähr 2 Jahre lang verpasst habe. Irgendwie haben wir nie über dieses Thema geredet. Und trotzdem, wenn ich mich so an meine Porno-Guckzeit erinnere, war das immer so ein... es gab so 1-2 Pornostars, weibliche, die konnten richtig viel spritzen, ejakulieren. Und es war immer so dieses, okay... Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme, das mal mit einer Partnerin auszuprobieren.
Da habe ich direkt eine Frage. Was denkst du, wie alt du ungefähr warst, als du das erste Mal diese Pornos
22, 23.
Und wie lange hat es gedauert, bis du real mit dem Squirten in Berührung gekommen bist?
8 Jahre später.
Ja.
Ich glaube, das erste Mal, als eine Frau gesquirtet hat beim Sex mit mir, erstens, die wusste genau, dass sie squirten kann. Und wir waren super nach einer Party, richtig schön besoffen bei ihr nachts. Und die hat damals ins Bett gesquirtet und es war komplett nass. Und ich war so, ich hatte so diesen Heureka-Moment von, oh, es ist mir widerfahren. Und gleichzeitig so, okay, was war das jetzt eigentlich Urin? War das jetzt die Sache? Und wenn ja, was ist das eigentlich?
Genau.
Ich glaube, das sind die klassischen Fragen, die man als Ersttäter oder als Ersttäterin sich stellt. Also für mich war Squirten auch ganz lange, wenn überhaupt, also erstmal kein Teil meiner Sexualität und auch erst so ab 30, dass ich dann gedacht habe, okay, Pornokategorie Squirting, ist das jetzt auch noch was man als Frau performen muss? Muss man das können, damit es im Bett geil ist?
Ja.
Also ich glaube, das ist tatsächlich was erst so ein bisschen später in das eigene Leben häufig kommt.
Ich erinnere mich damals, dass ich nicht wusste aus dem Pornokontext, ob das etwas ist, was ein Mann aus einer Frau herauszwingt zu seiner Lust oder ob die Frau auch was davon hat. Weißt du, dieses das war oft, also mir in der Beobachtungshaltung kam es mir extrem gewalttätig vor, weil eben diese Bewegung und dieses Herbeiwirken schon eine Art von Roughness hat. Und ich dachte immer, solche Rocco-Pornos, das ist einfach ein gewalttätiger Mann, der eine Frau zu irgendwas zwingt, was sie nicht will. Das war so mein Bild, was ich davon hatte.
Rocco Siffredi.
Genau der. Ja. Und dann war ich so, okay, die hat das gerade freiwillig gemacht. Hat die jetzt, weil sie betrunken ist, ins Bett gepinkelt oder war das irgendwie zu ihrer Lust?
Also ich würde an der Stelle gerne kurz spoilern.
Ja.
Es kann durchaus sehr geil sein und es muss nicht unbedingt mit Gewalttätigkeit verknüpft sein.
Ja.
Also vielleicht ist das auch was man ganz wichtig mal voranstellen muss, dass wir über Squirten reden, weil wir denken, dass das für beide Beteiligte, wenn es zwei sind, ein absoluter Gewinn ist.
Mhm.
Und aus diesem Grund bieten wir auch Workshops dazu an.
Ja.
Es geht also nicht darum, dass wir irgendwie Jungs coachen, die sagen, ich will über den Willen meiner Partnerin sie zum Spritzen bringen.
Ja.
Weil ich als Frau, und deswegen bin ich ja auch froh, dass ich heute hier mit euch sitze, halt ganz klar sagen kann, ich find's geil.
Ja.
Es macht Spaß.
Ja, das war für mich komplettes Fremdbild. Das war einfach nur, ich habe es nur am Bildschirm gesehen. Mhm. Ich habe überhaupt keine Körperwahrnehmung dazu und habe einfach gedacht so, okay, was passiert da? Und ich glaube, dass es, ich meine, wahrscheinlich, ich würde jetzt sagen 90%, und es ist wahrscheinlich nicht gerecht, aber dass 90% davon von den Leuten da draußen sagen, Squirten, irgendwo gibt es da was aus der Frau rauskommt. Aber warte mal, die hat doch gar keine Blase dafür. Was ist das für eine Flüssigkeit? Ist das eigentlich echt oder können es halt nur manche Pornostars, die es halt irgendwie vorher sich Wasser reingetan haben oder so?
Also ich würde, vielleicht sollten wir von dieser Pornoreferenz so ein bisschen uns entfernen.
Oh bitte, ja, ich komme nur daher.
Ja, nee, weiß, das ist auch das Bild, mit dem viele von uns irgendwie im Kopf da sitzen.
Weil man es da das erste Mal sieht wahrscheinlich.
Genau, ja. Also es gibt viel zu wenig Gelegenheiten, wo man tatsächlich quasi eine normale Frau einfach mal squirten sieht und das wirklich miterlebt.
Und vor allem aus diesem Kontext herausgelöst, ich hole es aus ihr heraus.
So, ja.
Dieses Machtding und auch Geschwindigkeit und Kraft, das ist ja eine ziemlich einseitige Prägung, dieses Thema.
Ja, es sieht aus wie eine Kuhmelken im Endeffekt. So, ich muss es rauskriegen aus.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, darauf würden wir später gerne nochmal
zurückkommen.
Aber alleine, was da an Mengen einfach gezeigt wird, ist meines Erachtens häufig einfach auch gefaked.
Also, ja.
Kann man ähnlich wie mit Sperma in Pornos vergleichen. Ja. Auch da ist nicht alles echt, was abgespritzt wird.
Ja, ja, wir müssen.
Deswegen sollte man sich das auch nicht irgendwie als Benchmark setzen. Wenn es nicht so viel ist, ist es nicht gesquirtet.
Ja.
Also da kann man ganz entspannt sein.
Ja.
Was natürlich aber im Umkehrschluss auch dafür sorgt, dass du als Mann, beziehungsweise ja auch als Frau, wenn du in den Workshop gehst, mit einer unheimlichen Erwartungshaltung da reingehst. So, oh Gott, was ist, wenn es nicht so aussieht wie im Porno? Was ist, wenn ich nicht so performe? Was ist, wenn es nicht so viel ist, wenn es nicht so weit spritzt, wenn es einfach nicht so ist, wie ich es kenne? Und das wird mega spannend, weil es natürlich nicht so ist. Aber wie es sich wirklich anfühlt und wie was es mit einem macht, das lernt man dann ruckzuck in einem Workshop kennen. und wenn man sich die Zeit dafür nimmt.
Ja, also würdet ihr grundsätzlich sagen, dass jede Frau eine Art von Squirten kann?
Ja.
Egal wie viel, was jetzt die Menge betrifft und das, die Herkunft der Flüssigkeit, ich weiß nicht. Also ich war immer noch im Glauben so, okay, ist das die weibliche Prostata, gibt es das? Wo kommt diese Art von Flüssigkeit her?
Man hört nicht, wenn wir eifrig nicken. Ne?
Ja.
Also von daher.
Sie nicken. Ich sage einfach, sie nicken. Ja,
so nichts, ist, ja, ja sie ja, nicken. Ja. Nächste nicht, Frage.
Also grundsätzlich bringt eigentlich jede Frau die Voraussetzung, mit zu squirten.
Ja.
Vielleicht sprechen wir ein bisschen später mal über diesen Begriff, was es mit Squirting auf sich hat. Aber wenn jetzt nicht irgendwie anatomisch wirklich, sage ich mal, Härtefälle vorliegen durch Operationen, Vernarbungen, was auch immer, und wenn es auch vom Kopf her nicht, also wenn die Mauer im Kopf nicht so groß ist, dass es halt überhaupt nicht funktioniert, dann bringt jede Frau alles mit, was sie braucht, um zu spritzen.
Also die anatomischen Grundvoraussetzungen sind überall vorhanden.
Also ich stelle es mir ungefähr so vor, wie bei jedem Mann, der natürlich, in Anführungszeichen, eine Prostata hat und dementsprechend auch Samenflüssigkeit. Und ich, also soweit ich das verstanden habe, sind wir bis zum zweiten oder dritten Monat der Schwangerschaft noch gar nicht, also geschlechtsneutral. Das heißt, wir bringen eigentlich die Voraussetzungen, ob wir Mann oder Frau werden, gleich mit. Und dementsprechend entwickelt sich einfach nur, die Genitalien entwickeln sich einfach nur anders, aber sind auch angelegt.
Genau.
Ja.
Also die hormonelle Entwicklung im Embryonalstadium sorgt einfach dafür, dass Mann oder Frau entsteht. Und dementsprechend hat Frau einfach die Grundvoraussetzungen, die anatomischen, um eben auch ein Sekret zu produzieren.
Ja.
Ähnlich wie die männliche Prostata.
Ja.
Und genau um dieses Sekret geht es, wenn wir um weibliche oder über weibliche Ejakulation sprechen.
Vielleicht machen wir für unseren Rahmen diesen Groundwork, weil du hast gerade gesagt, vielleicht sprechen wir später mal drüber, was ist denn eigentlich Squirten? Wenn wir es in zwei Sätzen zusammenfassen müssten, was ist das?
Okay.
Zwei Sätze war es zu wenig. Ja.
Nee, ich würde sogar noch weiter runterbrechen. Ich würde sagen,
drei Worte.
Squirten ist nass und geil.
Okay.
Squirting kann man erklären, wenn man das etwas ausführlicher machen möchte, als schwallartigen Ausstoß von Flüssigkeit.
Ja, aus der Vagina, aus der Vulva.
Aus dem, ich sage jetzt mal ganz grob noch, aus dem Intimbereich der Frau. Es ist nicht aus der Vagina. Also nicht aus der vaginalen Öffnung, nicht unbedingt. Wir machen es uns ja heute Abend einfach, wenn wir von Squirten reden oder von Abspritzen und das quasi synonym verwenden. Wir könnten diese Wortkunde noch erweitern um weibliche Ejakulation, um Gushing, was im englischen Raum eher verbreitet ist. Und wir könnten jetzt auch anfangen, über die verschiedenen Flüssigkeiten und Herkunftsorte und Phasen zu sprechen. Das versuchen wir in unseren Workshops auch immer so zu erklären, dass das alle Teilnehmer verstehen. Aber natürlich müssen wir das vereinfachen. Und wir machen das so, dass wir sagen, es gibt zwei Phasen.
Phasen.
Zwei Phasen, genau. Das erste, das kann man als weibliche Ejakulation bezeichnen. Das ist ein sekretartiger Ausstoß aus der Skenedrüse. Erklären wir gerne gleich noch, wo wir da anatomisch sind. Die Skenedrüse.
Die Skenedrüse.
Also ein gelartiger.
Gelartig, milchig. Von der Menge her, vielleicht so eine Handfläche voll. Zwei Esslöffel maximal. Und danach kann es kommen zu einem Ausstoß von sehr viel mehr teilweise. Klarer Flüssigkeit. Und die kommt aus dem umliegenden Gewebe. Und das, wenn man das trennen möchte, könnte man als Squirten bezeichnen.
Okay. Der Vorgang, der da abläuft, nennt sich Transsudation. Das ist einfach durch die Zellwände hindurch transportiertes Wasser, Zellflüssigkeit, und die halt stoßartig freigesetzt wird und dann aus der Vulva.
Aus dem Gewebe innerhalb der Vagina.
Genau.
Um die Harnröhre herum.
Wir haben jetzt leider, da wir nur im Audio sind, können wir das, also wir versuchen das sonst immer mit Modellen zu erklären.
Ja.
Weil das ist anatomisch nicht ganz einfach. Du hast den vaginalen Kanal, Und du hast quasi da drüber liegend die Harnröhre. Und um die Harnröhre herum liegt Drüsengewebe.
Ah ja, okay. Ja,
da gibt es auch verschiedene Drüsen und verschiedene medizinische Bezeichnungen. Aber man kann es runterbrechen auf dieses Drüsengewebe ist verantwortlich fürs Spritzen.
Mhm. Mhm.
Und wenn wir das hervorrufen wollen als aktiver Part, dann müssen wir an dieses Drüsengewebe ran.
Ja.
Und da dieses Drüsengewebe um die Harnröhre herum angeordnet ist, wie Frau V. gerade erwähnte, fühlt sich das, wenn man das von außen stimuliert, also über die Vagina hindurch oder durch die Vagina hindurch, fühlt sich das an für die Frau, als müsste man pinkeln. Und da sind wir schon beim ersten Mythos, denke ich.
Vielleicht mache ich einfach so diese Laien-Anatomie. Ich habe es gelernt und auch selber erforscht. Vielleicht für die bildhafte Vorstellung, dass ich einer Frau wahrscheinlich Ring und Mittelfinger in die Vagina einführe und so diesen Komm her, Hexen, ich glaube, das, oder? Das kennt jeder aus Hänsel und Gretel, kommt in mein Häuschen, so dieses Komm her Winken mache und dadurch an den sogenannten G-Punkt komme, dass so eine Art Walnussoberfläche, schrumpelige Oberfläche hat, was man den G-Punkt bezeichnet.
Genau. Allgemein. Das würde ich auch so unterschreiben, wobei ich sagen würde, dass es eine G-Fläche ist, weil es nicht nur ein Punkt ist, sondern
meistens
ein ziemlich großer.
Ziemlich größer als ein Daumen sogar. Ja.
Und wenn du dann genau in die Daumenspitze hineinfühlst, wenn du da, wir sind mit dem Mittelfinger und mit dem Ringfinger dort in der Region, und wenn du dort durch diese Wand hindurch spürst, also nicht direkt in Kontakt kannst du nicht mit der Skenedrüse aufnehmen, weil eine Wand dazwischen ist, die Vaginalwand. Aber wenn du achtsam bist und deine Aufmerksamkeit in die Fingerspitze leitest, fühlst du da so einen mandelförmigen oder mandelgroßen, vielleicht haselnussgroßen bis mandelgroßen Genubbel.
Ja.
Und das ist in der Regel die Skenedrüse.
Ah, das ist klar.
Und die befindet sich halt in der Regel, wie gesagt, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich, in einer Ebene beziehungsweise in Deckung mit der G-Fläche. Also wenn du die G-Fläche hast, bist du da schon in der richtigen Umgebung. Du musst halt nur diesen Knubbel finden. Und wenn du den hast, dann kannst du den anfangen zu melken beziehungsweise erstmal zu stimulieren, um mehr Flüssigkeit zu produzieren, um dann beim Squirten den zu melken. Also wir vereinheitlichen oder vereinfachen
den
Squirting. Und dann entleert sich diese Drüse und anschließend das umliegende Gewebe durch kleine Kanälchen.
Mhm.
Und diese Kanälchen können rund um die Harnröhre sich öffnen. Oder
was man dann von außen sieht mitunter als kleine Öffnungen in der Vulva, also von außen betrachtet, sieht man das in der Scheidenwand. Oder die können sich eben auch in die Vagina an sich öffnen oder in die Harnröhre hinweg, hindurch. Das heißt, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Auch die Anzahl der Drüsenöffnungen bzw. Öffnung der Kanälchen, wodurch die Drüse entwässert wird, variiert total.
Mhm.
Das heißt, als Frau heißt es nicht automatisch, es fühlt sich an, als müsste ich pinkeln, und dann spritzt du automatisch auch nach außen. Wenn du weitergehen würdest über den Knopf im Kopf oder über die Barriere im Kopf. Sondern es kann einfach auch sein, dass du nach innen ejakulierst, weil es in deine Harnröhre mündet, diese Drüsenkanalöffnungen. Und dann merkst du das erstmal gar nicht, dass du ejakuliert hast als Frau. Und merkst es dann nur, wenn du dann im Nachgang dein Urin beim Urinieren beobachtest. Und guckst, wie ist Farbe, ist Geruch, wie ist Konsistenz. Und da hast du dann so ein bisschen Squirt-Flüssigkeit mitunter einfach dabei.
Alles klar.
Aber mit welchem Vorurteil wir aufräumen können, ist, Squirting ist nicht gleich Urinieren.
Ja.
Also das ist bei ganz vielen noch im Kopf. Ja. Oh, ich habe ins Bett gemacht. Oder ich bremse das aus, weil ich denke, es fühlt sich an, als müsste ich aufs Klo.
Ja.
Wobei wir halt geregelt haben oder geklärt haben, woher dieses Gefühl kommt, weil die Skenedrüse um die Harnröhre herum angeordnet ist und weil wir dort mechanischen
diesen
Druck...
Reiz praktisch des und, Pinkelns. So.
Genau. Und das erste Mal lernt das Gehirn, okay, ich muss gar nicht pinkeln, obwohl dieser Reiz da ist, weil bisher immer diese Stimulation in der Region daher rührte, dass ich pinkelte.
Ich wusste es nicht so und trotzdem habe ich bei mindestens 2 bis 3 Frauen schon das Angebot gemacht, dass wir, wenn wir diese Praxis, also völlig als Laie, diese Theorie war mir ganz unbekannt und trotzdem wusste ich, vielleicht auch psychologisch, dass die Frau viel mehr Angst hat, also das gar nicht um das Körperliche geht, sondern um die Angst, was denkt der von mir, wenn ich ihm jetzt ins Bett pinkle.
Genau.
Und ich habe schon 2-3 Frauen darauf eingeladen, einfach in der Badewanne auf meine Hand zu pinkeln, um einfach diese Barriere zu entfernen und zu sagen, okay, jetzt ist es passiert, ich bin immer noch da, jetzt kannst du es auch in meinem Bett machen und loslassen.
Und wir beschäftigen uns immer noch mit dem Thema und ich habe immer noch Lust, mit dir das gemeinsam zu machen.
Genau.
Das ist ein ganz großer Barriere. Das ist so
der
eine
Nachweis. Guck, jetzt hast du mich angepinkelt, ich bin immer noch da.
Jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden.
Genau. Was noch?
Nee, aber es ist eine Riesenhürde im Kopf, weil wir ja von klein auf drauf gedrillt werden, du darfst das Bett nicht nass machen.
Ja.
Also das ist ja so tief
vor
drin.
Vor der Kanone, ja, ja.
Und dann fühlt es sich halt auch noch an wie Pinkeln. Also ich kann schon nachvollziehen,
das
dass man,
das weiß ich nicht, aber
dass da einfach die Barriere im Kopf wahnsinnig groß ist.
Ja.
So. Da wirklich zu sagen, okay, wir sind jetzt hier und wir wollen uns mit dem Thema auseinandersetzen und ich lasse das jetzt zu. Weil das Bett ist danach nass. Aber dafür hat man ja andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel wasserdichte Unterlagen oder Lacklaken oder
den ganzen Tisch voller Utensilien, die aufsaugen oder abweisen, inklusive Handschuhe.
Aber das ist total nett, um einfach ein Ambiente zu schaffen, wo man sagen kann, es ist völlig okay. Einfach
die Reißleine ist da, wenn es passiert, who cares?
Ja. Wir schmeißen es danach in Müll oder wischen es danach auf, das geht schon, klar.
Ja, und ich glaube, die Botschaft an ganz viele Frauen ist, wie oft ich schon stolz war, dass mein Bett endlich nass ist. Das ist so voll dieser Mindshift von, nee, du kannst es richtig sauer reinmachen. Ja. Ich stehe drauf.
Ja.
Und hey, ich meine, wenn jemand nicht drauf steht, dann ist er wahrscheinlich mit sich selber konfrontiert, mit seinen Neurosen und oh mein Gott, ist alles nass und so.
Ja, und aber er kann es auch kommunizieren, hoffentlich.
Ja,
so, also wenn nicht, dann hat er halt Pech, dann hat er halt ein nasses Bett. So.
Was würdet ihr sagen? Also ich interessiere mich für den Gedanken, jetzt hören Paare zu und die sagen, oh, wow, krass, da ist doch was, was vielleicht jede Frau kann, was ich auch kann als Frau. Reicht es, diese Technik mechanisch einfach zu können? Oder ist es auch die Entspannung von der Frau, das Hingeben an die... Wie bereiten sich Paare darauf vor, das gemeinsam zu machen?
Sie trinken sehr viel im Vorfeld.
Ja. Wasser oder Rosé?
Auf jeden Fall Wasser. Alles andere ist optional.
Auf jeden Fall Flüssigkeit. Und sie trinken viel und man braucht doch ein bisschen Sachverstand. Man muss wissen, als auslösender Partner, also ich sage jetzt Partner, aber der auslösende Partnerin kann es genauso sein, aber der halt die Partnerin zum Squirten bringen will und die Mechanik, die Technik umsetzt, der muss halt wissen, was er tut. Oder sie muss halt wissen, was sie tut. Und muss wissen, an welcher Stelle drücke ich, wie massiere ich, wie gelingt es mir, die Partnerin mitzunehmen. Es muss ja was passieren zwischen, oh, okay, wir haben Lust, gemeinsam zu squirten und wow, war ich das gerade, dass es hier alles so nass ist? Da passiert ja was in der Zwischenzeit und da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl einfach mitbringen und so ein bisschen Empathie einfach.
Ich glaube, man kann es ganz gut drauf runterbrechen, dass Frau am besten squirtet, wenn sie entweder sehr erregt oder sehr entspannt ist.
Ja.
Und das ist halt dann der Rahmen, den man dafür schafft und der über das rein Technische hinausgeht. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, ob man jetzt irgendwie als Paar zu einem Workshop geht, weil man das wirklich mal lernen möchte.
Also eine Intention mit reingibt sozusagen.
Genau. Ja. Oder ob es quasi mehr oder weniger zufällig passiert. Oder ob man sich zusammen einfach einen Abend mal auf die Reise begibt und guckt, ob man bei dem nassen Laken endet oder ganz woanders.
Ja.
Und dieser Rahmen, den man setzt als Paar, dann gibt es auch natürlich das Emotionale und aber auch, ich glaube, man kann das ganz gut beschreiben, als man sollte einen wertschätzenden Rahmen schaffen. Das bedeutet, ich mache mir kurz darüber Gedanken, ob der Raum warm genug ist. Ich schaue, dass ich mir wirklich Zeit nehme und nicht so, ich will, dass du jetzt squirtest. Also kann auch eine geile
gemeinsame
Geschichte sein.
Gemeinsame Agenda trotzdem verfolgen wahrscheinlich.
Genau. Ja. Und aber auch, also das ist natürlich immer individuell, aber vielleicht auch einfach den anderen, die andere so weit mitnehmen, dass man sagt, wo wollen wir hin? Und das ist in Ordnung, was jetzt passiert. Und ich glaube, wenn dieser Rahmen stimmt und das Emotionale, dann muss das Handwerkliche immer noch sitzen, aber dann fühlt es sich im Endeffekt einfach noch besser an.
Ja, ich hatte Erlebnisse, wo ich super ehrgeizig war, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, so, naja, ich wollte squirten, aber die wollte nicht squirten.
Mhm, genau.
Wo dann die Frau sagt so, oh, ich glaube, ich brauche mal eine Pause, wo ich dann so, wie aus so einer
Trance. Wir sind kurz davor.
Wie aus so einer Trance so, oh, Entschuldigung, ich war so voll ehrgeizig am Rubbeln. Ich war ganz bei mir und das war ein Riesenfehler, weil meine Aufmerksamkeit gar nicht bei der gemeinsamen Fahrt war, sondern gib mir irgendwas. Ja. Und ich glaube schon, also was ich, und ich bin kein Workshop-Leiter, aber ich würde mit Sicherheit mit ein paar empfehlen, eine Interaktion nur darauf mal zu fokussieren und eine Intention für eine Stunde zu setzen oder für zwei und zu sagen, hey, ich massiere dich, ich nähere mich deiner Vagina und wir machen vielleicht eher mit warmem Öl ein Vorspiel und nähern uns einer Sache, statt irgendwie so, oh, gib mir.
Genau. Ja. Halt wirklich irgendwie, wenn es gerade die ersten Gehversuche in die Richtung sind, einfach wirklich einen achtsamen Rahmen zu schaffen und wirklich zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt die Zeit dafür, wir legen was drunter, du gehst vorher nochmal auf Toilette, wir machen eine nette Musik.
Du warst gerade eben pinkeln. So.
Wir machen eine nette Musik an, wir heizen den Raum hoch, hier hast du noch ein paar Socken, hier hast du eine Augenbinde, wenn es dir leichter fällt, damit zu entspannen. Mhm. Halt so eine Sachen, die es einfach ermöglichen, da gemeinsam zu connecten und zu gucken, was kommt auf für eine Stimmung. Ja. Weil wie gesagt, entweder muss es halt irgendwie eine Form von Erregung sein, so, die man dann hochpeitscht. oder man macht es halt auf die ganz sanfte und entspannte Möglichkeit mit dem Moment der Erdung am Ende durch das Squirten.
Also in unseren Workshops machen wir es ja so, dass wir erst quasi einen Theorieteil machen, wo wir über Anatomie sprechen, über Hygiene, über Emotionalität dabei, dann eine praktische Vorführung, wo also Herantasten mich zum Squirten bringt, weil das einfach auch so ein Aha-Erlebnis bildet, das einmal zu sehen.
Wie du ja gerade schon sagtest, auf die eigene Hand urinieren.
Ja.
In dem Effekt. Ja. Genauso leicht ist es für die Frau, einfach nachzuhören, nachzufühlen, nachzusehen auch. Wie sieht es denn aus, wenn eine Frau squirtet? Wie hört sich das denn an?
Kann ich mich da mitpacen?
Genau.
Gibt es da irgendwas, kann wo ich mitgehen kann?
Kann ich das nachmachen vielleicht auch, um das zu ermöglichen?
Ja.
So fake it until you make it ist da einfach wirklich echt... ist nicht nur so dahergesagt, erleben wir in den Workshops tatsächlich, dass aber die Nachbarmatratze einfach mit einsteigt in die Akustik, weil es bei denen noch nicht klappt, aber auf der Nachbarmatratze halt schon. Und dann klappt es halt bei denen auch.
Genau. So, also im Idealfall. Ich eigentlich hinaus wollte, war, dass wir anschließend im praktischen Teil versuchen, diesen Rahmen anzubieten.
Mhm.
Weil natürlich ist es wahnsinnig schwierig zu sagen, so, das ist die Technik, jetzt macht mal.
Ja.
Deswegen betten wir das ein in eine Massage, vergleichbar wie eine Yoni-Massage. Das also
so eine Art
beide
Annäherung.
Genau, das ist also nicht hier einmal die Vagina aufziehen und los. Also
der Vorhang geht auf.
Dich hin, Baby. Ja.
Das ist halt auch kein offenes, stehendes Rohr, das darauf wartet, dass mal irgendwer was reinschiebt.
Ja, ja, ja.
Also
man muss schon darauf hinarbeiten.
Also, ich höre schon raus, was oft, jetzt Porno, so mechanisch aussieht, glaube ich, braucht schon eine gewisse körperliche Entspannung, eine gewisse Emotion oder eine Geilheit.
Oder viel Übung.
Ja, wollte gerade sagen, wenn du untrainiert bist, brauchst das auf jeden Fall.
Ja.
Wenn du ein Pornostar bist, der damit sein Geld verdient, weißt du, welche Knöpfe... Da muss der Typ wahrscheinlich nicht mal den richtigen Knopf drücken und du kannst es schon, weil du einfach weißt, wie es geht.
Ja, ja. Ja, ja.
Und weil du im Training bist.
Genau. Also wir haben auch mal geguckt, so, also im Sinne von höher, schneller, weiter, wie lange brauchen wir?
Echt, ja? Okay. Aha. Und?
3 Sekunden.
Echt? Also wenn es drauf ankommt...
Das geht ruckzuck, wenn du genau weißt... Also ich mache das jetzt seit 2004 in meinem privaten, in meinem privaten Kontext und ich mache es halt wirklich gern und ich weiß, was ich tue und ich liebe halt den Moment, wenn Frau gerade das erste Mal squirtet oder wenn sie gerade überrascht ist, wie schnell das geht oder mit welcher Intensität. Also man kann es ruckzuck über die Bühne gehen lassen.
Kann ich als Mann... die grundsätzliche Technik kennen und trotzdem alles falsch machen?
Ja. Also vielleicht nicht alles falsch, aber du kannst trotzdem, also du kannst die Technik kennen.
Ja.
Kennen also
ich kann wissen, okay, die 2 Finger und ich soll eigentlich so machen. Und trotzdem kann ich vorbeigreifen.
Also erstens das, weil die weibliche Anatomie ist halt nicht irgendwie aufgebaut wie ein Schachbrett, sondern individuell. Und du kannst es, glaube ich, so ein bisschen vergleichen wie mit dem Fahrradfahren.
Ja.
Also du kannst dich irgendwie, wenn du einmal Fahrradfahren gelernt hast, von Fahrrad zu Fahrrad schwingen und es hat irgendwie einen Lenker und zwei Räder
zu
und Pedale.
Zu Hochrad, dann wird es schwieriger.
Dann wird es schwierig, ja. Aber so die also Fahrrad zu Fahrrad klappt.
Ja.
Das ist aber nicht von Frau zu Frau übertragbar.
Ah, okay.
Es ist eher, glaube ich, wie Standardtanz. Mhm. Also du kannst die Schritte und du musst dich trotzdem auf neue Partnerinnen einstellen.
Verstehe.
Mhm. Und das klappt nicht jedes Mal auf Anhieb.
Mhm.
Es hat aber natürlich wahnsinnig viel mit Übung zu tun.
Ja.
Das heißt, wenn je vertrauter du mit der Technik wirst und je mehr Frauen du quasi zum Squirten gebracht hast, desto leichter fällt dir in der Regel diese Einstellung auf die Frau, die vor dir liegt.
Ja, das macht Sinn.
Genau. Also es gibt ein Set an Grundtechniken, die du halt anwenden lernst.
Mhm.
Und die sind aber zu adaptieren an die jeweiligen Bedingungen, die du bei der entsprechenden Frau vor dir
also wahrscheinlich
vorfindest.
Die Aufmerksamkeit in deiner Hand ist schon entscheidend. Wo drücke ich überhaupt hin?
Ja, weil eben nicht immer die Gehfläche genau vor der Skenedrüse liegt.
Ja.
Oder weil Distanzen unterschiedlich sind oder die Skenedrüse nicht so deutlich fühlbar ist oder viel weiter vorne am vaginalen Eingang sitzt. Oder
okay. Und die Drüse ist wichtiger als die Gehfläche für Squirten?
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Aha.
Genau, also die Gehfläche ist eigentlich dein Hinweisschild, wenn man es so nennen möchte.
Aha.
Also die Gehfläche als solche squirtet nicht.
Ja.
Sondern die ist dein Marker dafür, dass dahinter das Drüsengewebe liegt.
Liegen könnte.
Wahrscheinlich liegt.
Ja, genau.
Okay. Häufig liegt.
Ja.
Und da willst du dran.
Ja.
Aber tatsächlich ist die Gehfläche eher eine Fläche, die du ansteuerst, wenn es darum geht, dass du eine sexuelle Erregung steigern möchtest oder ein Gefühl intensivieren willst. Das kannst du völlig unberührt oder unbeachtet dessen machen, dass du die Skenedrüse melken möchtest.
Also wie Prostata melken und einen Ejakulationsorgasmus haben.
Genau.
Ich kann eine Prostata melken und ich kann überhaupt keinen Orgasmus dabei haben.
Genau. Ja. Und so kann Frau das auch, um mal mit diesem Mythos, Squirten ist mit einem Orgasmus verbunden, aufzuräumen.
Ja.
Die Frau kann squirten. Sie kann einen Orgasmus haben, sie kann beides zusammen haben, sie kann aber auch squirten, ohne zu orgasmen. Also sie kann auch nur squirten, wenn man Orgasmen jetzt als Verb betrachtet.
Und würde man das wollen? Also fühlt sich das trotzdem gut? Also
ja,
trotzdem,
also da kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Oh, bitte tu es für uns.
Wenn ich squirte, läuft das komplett von quasi meinem herkömmlichen Orgasmus ab.
Aha.
Also ich komme ganz anders, als dass ich spritze. Und ich kriege das auch überwiegend nicht zusammen. Also von daher ist diese Frage, möchte ich das, ja auch gekoppelt an ein, kann ich das? Kriege ich das überhaupt zusammen?
Mhm.
Und ist es schlimm, wenn nicht? Und da würde ich sagen, es ist gar nicht schlimm, weil das sind für mich zwei Sachen, die sich beide hervorragend anfühlen.
Okay.
Aber eben ganz anders.
Ja.
Und deshalb macht es jetzt Sinn, also ich finde, du solltest uns Männern jetzt einen Einblick geben in die in das Orgasmusbild der Frau, in dein Bild des Orgasmus. Sonst könnten wir hier Mansplaining machen. Wir reden über weibliche Ejakulation.
Also eigentlich fühlt sich das doch so an, wenn du kommst, oder?
Ja, genau.
Ich versuche es auf mich zu auf meine Erfahrung zu beziehen und ich denke, ja, ich kann auch ejakulieren ohne das Gefühl haben zu kommen. Ich kann auch einen Orgasmus haben, ohne zu ejakulieren. Das ist für viele schon so eine Weltneuheit.
Genau.
Wie bitte? Echt?
Ja.
Echt?
Also das
sind getrennte Vor. Körperreflex versus Gehirnorgasmus, orgiastisches Ding.
Genau, also da ist, glaube ich, immer so ein bisschen Körperarbeit eigene nötig, um an den Punkt zu kommen, dass man das so trennt und damit auch klarkommt.
Mhm. Ja, und eine gewisse Neugier, weil man es ja nicht anders kennt aus den Pornos, um mal wieder den Bogen zu spannen.
Ja.
Also du kommst ja nicht auf die Idee, fühlt sich denn das an, abzuspritzen, ohne dass ich das Gefühl habe zu kommen und ohne dieses Pumpende, sondern dass es einfach rausläuft, weil du über die Prostata gemolken wirst oder stimuliert wirst. Und,
empfehle ich jedem, um es einfach mal auch zu erleben. Und wenn es bei der Domina ist, die mit Handschuhen da reingeht,
die aber wahrscheinlich weiß, was sie tut.
Die
also
weiß
das
genau,
ist auch
was
beim Squirten nicht schlecht, wenn einer der Beteiligten weiß, was er oder sie tut. Es macht es leichter.
Ja. Und ja, erklär es uns. Ach so, wie fühlt sich das? Also,
okay. Was ist der Unterschied zwischen Squirten und einem Orgasmus? Einem klitoralen oder vaginalen?
Okay, also wir haben jetzt ja noch nicht über die Anatomie der Klitoris gesprochen, aber ich versuche es mal so zu erklären. Wenn ich über die Stimulation der Klitorisspitze komme, dann fühlt sich das für mich an, als würde ich so einen Berg hochmarschieren.
Mhm.
Und wenn irgendwas auf dem Weg nach oben nicht richtig ist, wenn sich das Tempo verändert, wenn mein
der
Partner irgendwas falsch macht,
in
Anführungszeichen, dann rutsche ich erstmal wieder runter und fange von unten an. Und
du läufst auf den Sandhügel hoch und wer weiß, was da abrutscht.
Genau. Ja. Und es ist tatsächlich mit so einer gewissen Anspannung verbunden und tatsächlich auch eher mit so einem Zusammenbeißen der Zähne manchmal. Also so ein, auch von der Atmung her eher so ein...
Kann ich es hochziehen? Kann ich es über den Punkt bringen?
Genau, es geht also nach oben.
Ja.
Und wenn ich oben auf diesem Hügel angekommen bin, dann ist es irgendwie dieser Absprung und Feuerwerk und was weiß ich alles, Sternenregen. Aber es ist halt so eine Explosion nach oben.
Ja.
Machen wir das Geräusch dazu. Wir sind hier in einem Podcast.
Okay, man muss es hören, ne, damit man es versteht. Also es ist halt eher diese Emotion nach... Also, peng.
Genau. Ich sehe Silvesterfeuerwerk.
Ja, genau. Ich auch jedes Mal.
Ja.
Und die Fanfaren.
Und die Fanfaren. Wohingegen es beim Squirten in die andere Richtung geht. Also es ist, und es gibt da leider kein besonders schönes Bild vor, eher so, wie, als würde ein Schiff verklappen nach unten. Also, es ist, als würde sich einfach alles im Becken nach unten öffnen. Ah, es ist nicht diese Anstrengung nach oben, sondern es ist eher so.
Es klingt
wie eine kalbende Kuh.
Ja.
Auch das ist was man in Workshops oder was wir in Workshops versuchen zu erklären, dass dieses Geräusch dabei in Ordnung ist.
Mhm. Und das also hilft ungemein.
Ja. Ja.
Das wird so
Das erinnert mich voll auch an das Wurzelchakra aus der Osho-dynamischen Meditation, wo man auch dieses Hu übt. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das
kenne ich nicht.
Osho-dynamische Meditation und die zweite oder dritte Phase so Hu. Und es ist eher so dieses sexuelle Kraft aus dem Becken rausholen.
Genau.
Das klingt so danach.
Ja, also es ist von der Bewegung her auch ähnlich wie das, was ich hier versuche zu zeigen.
Ja.
Also es ist...
Erdig, klingt für mich erdig.
Es erdet total.
Ja.
Also es bringt mich wahnsinnig wieder zu mir.
Aha.
Und es ist einfach so eine komplette Entspannung im Körper.
Ja.
So eine matte Müdigkeit, wenn ich das von außen betrachte.
Ja, ich glaube, ich kenne auch als Mann beide Orgasmen. Ich weiß nicht, ob du eine Referenz dafür hast, aber ich glaube, ich kenne auch, wenn ich an meine erste Tantra-Massage zum Beispiel denke, war das auch sehr viel, wow, was geht hier für Energie in meinem Becken ab? Bisher war es immer dieser Abspritz-Orgasmus und das hier ist viel größer. Also ich mache so eine kreisende Bewegung in meinem Becken und es ist so dieses, wow.
Ja.
Woher kommt diese Energie? So, ich glaub,
und es ist halt, es wird alles plötzlich viel weicher und lockerer im Becken, im Unterbauch, wie man auch immer diese Großregion nennen möchte.
Ja, ganz viele, ich glaube, in der Bioenergetik wird das Zentrum des Selbstgefühls genannt. Hier ist das Ich. Ich frage, wie fühlst du dich? Dann ist hier die Region, wo jemand sagt, ach gut, entspannt.
Ja.
Es kommt nicht aus deinem Kopf oder aus deiner Schulter, sondern aus dem unter dem Bauch sozusagen.
Ja, also würde ich sagen, passt total.
Das passt auch zum Geerdetsein.
Genau.
Irgendwie so dieses Grounded in Experience, so dieses, okay, wie geht's mir gerade? Automatisch, oder?
Ja. Genau, aber also das sind so die zwei Qualitäten, die ich beschreiben kann.
Ja.
Wir hatten auch schon Workshop-Teilnehmerinnen, die gesquirtet haben und die sagten, ja, okay, danke, gibt mir jetzt nicht so viel.
Also ich habe gesquirtet, aber
das macht jetzt nicht so viel.
Who cares?
Genau, ja.
Also zumindest in dem Moment, wie sie da liegen. es hat ja tatsächlich oft weitreichendere Folgen und wahrnehmbare Veränderungen zur Folge, die du einfach über dich ergehen lassen kannst oder die du durch das Squirten hervorrufen kannst und verstärken kannst.
Ja, ich denke gerade an diese Osho-dynamische Meditation, kam mir aus dem Nichts gerade, aber nach der Meditation habe ich eine viel bessere Selbstwahrnehmung. Ich weiß nicht, ob man das aufs Gehörten beziehen kann, ist jetzt ein Versuch. So, nimmst du besser wahr, welche Emotionen bei dir im Vordergrund gerade sind, in deinem Leben und deiner Lebenssituation?
Ich würde das jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, ja, und auch nicht komplett verallgemeinern. Und ich kenne mich da meditationsmäßig auch ganz schlecht aus. Aber ich habe ja bis vor ungefähr 5 Jahren mit Squirting überhaupt nichts am Hut gehabt.
Okay.
Und erst als ich dann Herantasten kennenlernte, gab es eine Phase, in der Squirting plötzlich ein großer Teil meiner Sexualität war. Und das war eine Phase, in der sich auch in meiner Selbstwahrnehmung und in meinem Selbstbewusstsein ganz viel getan hat. Also ich hatte dann teilweise das Gefühl, ich schwebe durch Berlin.
Wow,
und
okay.
Habe einfach viel deutlicher, und ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine 1:1 Korrelation, aber ja, es war eine parallele Entwicklung. Viel deutlicher gelernt zu kommunizieren, was will ich sexuell,
ja,
was will ich nicht.
Ja.
Also diese typischen Booty-Call-Geschichten in dieser Zeit, wo man dann, oder wo ich nicht mehr gesagt habe, so, nee, du kann gerade nicht, oder also wo ich einfach deutlich gesagt habe, so, nee, darauf habe ich keinen Bock.
Ja.
Und ich habe tatsächlich das bis ins Berufliche reingemerkt, dass ich da leichter delegieren konnte, dass ich mehr in mir ruhte. Und ich würde jetzt auf gar keinen Fall so weit gehen, zu sagen, fang an zu squirten und du machst genau diese Entwicklung durch.
Die neuen Marketingversprechen von Squirten.
Aber für mich war das schon auffällig, was da in dieser Zeit alles passiert ist.
Ja.
Und auch jetzt ist es so, dass Squirten jetzt bei uns in der privaten Sexualität auch nicht mehr ganz so intensiv ist wie am Anfang, wo es einfach, also wo ich ständig gespritzt habe.
Wahrscheinlich mehr integriert, hört sich das an, als wäre es halt einfach einer der Bestandteile von Sex.
Genau, aber wir haben es teilweise, also ich hatte jetzt das letzte Jahr über war eine sehr stressige, intensive Phase, weil ich meine Doktorarbeit eingereicht habe. Und wir haben es zur Entspannung gemacht. Also weil ich einfach nicht wusste, wie ich den Tag sonst überstehen soll.
Ja, ist so ein Nervensystem-Release irgendwie.
Genau.
So Überspannung ablassen eigentlich.
Und dann quasi neu anfangen.
Ja, Reset im Gehirn eigentlich. Ja,
ja, und im Unterbauch.
Ah. Ja, voll. Also tatsächlich wirklich angespannt in die Situation reingehen, danach diese kalbende Kuh kurz rauslassen und danach einfach wirklich butterweich hier auf dem Sofa sitzen und einfach.
Ja, ich meine, es ist die Idee von progressiver Muskelentspannung, dass man anspannt, um danach besser loslassen zu können. Und ich glaube, also ich verbinde viel Orgasmus mit diesem absichtlichen Pulsieren lassen. Anspannung, entspannen, Anspannung, entspannen. Und jetzt kommt es gleich.
Geht
und
dann, in die Richtung.
Dieses Kollabieren eigentlich. So. Und ich finde es spannend, diese Idee von, wie das, also wenn du sagst, wie das Berufliche sich mitentwickelt hat. Ich glaube schon, dass es sehr viel mit dieser, ich sehe es wie so eine Landkarte, die einen neuen Bereich dazu kriegt. Ich würde es sogar vielleicht so eine Art Empowerment nennen. Ich kenne mich noch besser als vorher und ich habe so eine Facette von mir kennengelernt. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin in einer Zeit, wo ich sehr viel Prostata erforscht habe und in Anführungszeichen nicht habe ficken lassen, konnte ich in meiner Selbstständigkeit mich plötzlich von Auftraggebern besser hernehmen lassen. Weißt du, diese Transition nicht sich verklemmen, sondern sich hingeben können, war für mich als Mann.
Sich zu öffnen.
Ich kann mich öffnen und ich kann mich auch kurz benutzen lassen, weil ich weiß,
der Payoff ist größer für dich. So, also es gibt irgendeinen Mehrwert. Oder du bist überhaupt erstmal neugierig zu gucken.
Ich kann mich hingeben, weil ich weiß, dass ich mich wieder rausnehmen kann.
Genau.
Wo es vorher nur eine Grenzverletzung war, ist es jetzt innerhalb meiner Grenze. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du durch das, ich kenne mich jetzt besser als vorher, irgendwie einen besseren Spielraum hast zu agieren mit den Leuten um dich herum, mit Situationen.
Ja, ich glaube, es hat sogar noch eine Dimension, weil dieses Empowerment, was ich total unterschreiben würde, geht ja auch in die Richtung, dass ich plötzlich mit diesem neuen Aspekt angenommen werde. Von meinem Sexualpartner oder Lebenspartner.
Ja.
Manchmal ja auch beides.
Ja.
Und dieses, okay, ich durchbreche gerade ein für viele Tabu oder eine Grenze oder was ich einfach so noch nie erlebt habe. Und was du eben meintest, mhm. mein Partner ist immer noch da.
Ja, ja.
Und er findet es sogar gut.
Ich werde nicht verlassen. Meine größte Angst ist gar nicht eingetreten.
Genau.
Ja.
Und also dieser gemeinsame Kontrollverlust, mhm. Der zu was Positivem führt,
ja.
Das ist halt ein super Gefühl. Und ich glaube, das strahlt halt in viele Bereiche dann aus.
Ja.
So na, diese, und du, wenn ich da noch kurz einhaken darf, es ist nicht nur ein Empowerment, sondern es ist ja auch ein Embodiment. Also du wirst dir eines Teils deines Körpers besser bewusst.
Mhm.
Die Frau weiß ja vorher nicht, kann sie squirten? Wenn ja, warum oder warum nicht? Oder was für Ängste auch immer da im Kopf sind.
Ja.
Aber die die Gewissheit zu haben oder zu erlangen, ich kann das. Und dieser mhm. Teil meines Körpers, der du kannst ja so eine Massage genauso durch beschreibende Elemente begleiten.
Ja,
also ich bin jetzt auf 12 Uhr 3 Zentimeter tief.
Ja.
Dass mhm. du die Möglichkeit hast, irgendwie nachzufühlen, wo ist der Finger jetzt?
Stimmt das für mich auch.
Genau.
Nehme ich das wahr überhaupt als die Stelle.
Ja. Erfordert ein bisschen Übung wegen spiegelverkehrt, aber grundsätzlich ist es möglich, der Partnerin die Möglichkeit zu geben, über Audio ihr zu sagen, wo ist sie? Wo ist die Berührung gerade? Wo ist der Finger? Und sich da wirklich, jetzt, wenn der Finger oder die Fingerspitze größeren mhm. Druck hat, jetzt fühlt sich's an, wie pinkeln müssen. Und das ist die Krux an der Sache oder ein Haken. Wenn es um die Massage geht, die Jungs, in der Regel sind es Jungs in unseren Workshops, verkennen die Intensität des Drucks, der möglich und nötig ist, um
ja.
die weibliche Ejakulation hervorzurufen. Die haben immer, anscheinend haben die Angst, was kaputt zu machen.
Was grundsätzlich gut ist.
Inklusive
was mir. Ja, absolut. Also was grundsätzlich gut ist.
Das ist ja wirklich, wenn wir wieder an diese Oberfläche kommen von, okay, ich habe meine zwei Finger drin und tatsächlich ist es ein gewisser
Druck, der notwendig ist.
Ja.
Und den du aber als externe Person, die nur den Finger drin hat, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht einschätzen kann, ist es zu viel Druck, ist es zu wenig. Und da hilft einfach zu kommunizieren und zu üben zu kommunizieren.
Ja.
Ich erhöhe jetzt mal langsam den Druck, du sagst mir, wann es zu viel ist.
Mhm.
Und meistens ist es meistens haben die, also ich bleibe bei dem aktiven Part als Jungs oder Männer,
ja.
weil das bei uns häufiger vorkommt, als dass wir rein weibliche Paare haben.
Ja.
Aber die hören in der Regel früher auf mit dem Druck, als dass die Partnerin sagt, ab hier.
Stopp.
Genau. Ja. Und dann hast du ganz häufig die Situation so, echt jetzt? Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr?
Und im Umkehrschluss hast du dann aber auch ein diffuses Gefühl bei der Frau. Die kann ja nicht zuordnen, wenn der Druck nicht ausreicht. Wo ist denn jetzt der Finger?
Ja.
Und sich einzupendeln.
Ja. Ja.
Okay, ich muss mit diesem Druck drücken, damit sie mir überhaupt ein Feedback geben kann. Wo bin ich?
Okay.
Oder ist es spürbar?
Ja, für mich wäre es eher so dieses, okay, vielleicht hat sie so wenig Bewusstsein in dem Teil, dass ich sie verletze, bevor sie was spürt. Das wäre meine Angst. So dieses, boah, krass, aus eigener Erfahrung, ich bin jetzt kein Profi und trotzdem, ich habe oft genug schon diese Komm-her-Praxis durchgezogen, wo ich dachte, boah, fuck, also ich fühle mich, als würde ich ihr das Becken rausreißen.
Ja. Ja, aber
lass dir das kurz feedbacken beim nächsten Mal, wenn sich dieses Gefühl einstellt, weil du wirst feststellen, ist nicht
so. Es ist nicht so.
Ist nicht so.
Ja. Ja.
Es ist erstaunlich, wie viel Kraft dort notwendig ist, beziehungsweise aufgebracht werden kann, dann klares Feedback zu bekommen.
Und es ist auch ein Unterschied, ob es jetzt quasi ein Druck ist, um den es geht, von der Intensität her, oder ob du irgendwie die Fingernägel reinkreist.
Oder ein Ruck eher.
Genau, oder ob
Reißen.
Du so drüber kratzt. Das ist alles sehr unangenehm.
Ja.
Also deswegen raten wir auch, wenn es ums Squirten geht, zu Handschuhen und Gleitgel.
Einfach nur, weil du diese Kanten nicht hast. Dann.
Genau.
Ja.
Also du hast grundsätzlich, bist du hygienischer mit Handschuhen, weil du eben nicht irgendwie
deine
den Fingernägel, Dreck oder die Fingernägel mit in die Vagina bringst.
Nietnägel, Fingernägel, offene Wunden, ist ja auch ein Infektionsthema, aber genauso einfach kannst du mit diesen Handschuhen ungeniert arbeiten.
Genau, und auch mit Gleitgel.
Und ordentlich
Druck ausüben. Also wie mit Konfetti kann nicht genug sein.
Ich glaube, es gibt auch der Frau eine gewisse Sicherheit, dass, also in Anführungszeichen, wenn ich pinkeln müsste, dann ist es auf den Handschuh, nicht auf deine Hand. Ja, ich glaube, es ist einfach nur ein psychologisches Thema von Sauberkeit durch. Der Doktor, Onkel Doktor hat einen Handschuh an.
Ja, so. Das ist zum Beispiel auch ein Setting, was du setzen kannst. Ja. Also auch um quasi diese Hürde im Kopf zu umgehen.
Ja, ja.
Dass du das halt
einfach gar nicht im Bett machst, sondern eine Unterlage so drunter hast schon.
Safety genau. First. Oder das sogar im Club im Günststuhl machst.
Oh, auch gute Idee.
Also den Rahmen kann man ja als Paar kreieren, wenn es halt für... Also wir machen einmal im Jahr so ein Special Skirting im BDSM-Kontext.
Ja.
Weil es für manche Frauen nicht nur aufregend ist, das in dem Kontext zu erleben, oder auch für Paare, sondern weil es auch diese Barriere im Kopf für manche ausschaltet. Weil sie können in dem Moment ja nicht anders.
Weil das Surrounding ist einfach da.
Genau.
Also das heißt einfach so, ich bin in einem Container, wo halt passieren darf, was manchmal im Bett nicht passieren kann.
Genau, oder du bist sogar fixiert.
Wir schenken nach. Ich mag solche Töne mitten im Podcast, wirklich.
Naja, es soll also ja plätschern.
Wir plätschern uns hier mit toll mit Rosé voll und reden über Squirten. Das gefällt mir außergewöhnlich. Das
muss
sprudeln. Ja, ich stelle mir sofort vor, wirklich, also ein ambitioniertes Paar, was denn... Ich glaube auch ein Stück weit Mut hat, wenn es noch nie da dran war, wirklich zu sagen, okay, wir machen diesen Container der Möglichkeiten. Und es kann genauso gut ein Babyplanschbecken sein, wie eine, jetzt in dem Fall so eine Art Baby-Wickeltischunterlage für Flüssigkeiten.
Genau.
Oder ein Lacklaken.
Ja.
Oder einfach, ein Handtuch.
Oder einfach nur ein Handtuch da haben. Ich glaube, das ist oft nur so eine Art psychologisches Symbol für, es ist da, wenn es passiert. Und bis es passiert ist, ist es eh zu spät da gewesen. Aber
wie oft das ist bei den Kennern so, ja.
Wie oft war mein Bett nass? Ich dachte, ja, hier liegt immer noch das Handtuch. Und aber es ist mir auch egal. Ja, es ist mir meistens. Ja. Ich glaube, eine Grundaussage, die ich zu meinem eigenen gemacht habe, ist so: ich komme aus so einem Porno-Aspekt und ich habe mal so ein Research gemacht. Und ich habe eine Studie gefunden, dass die meisten 14- bis 16-Jährigen, in dem Fall war das, mehr Angst davor haben, wie sie beim Sex aussehen, als ob der Sex gelingt. Und ich dachte so, das ist doch irgendwie verrückt. Also die Leute sind viel mehr drauf bedacht, ob ihr Bett trocken oder nass ist, als ob es Spaß macht. Ich denke so, Moment mal, also ob das trocken oder nass ist, das denke ich, nachdem der Spaß stattgefunden hat. So als... Das finde ich so einen schönen Mindshift, dass man sagt, so nee, Spaß vor Neurose oder vor Sauberkeit halten.
Ja, also...
Naja, aber ich meine, so eine Matratze ist auch nicht billig, ne? Und wenn du da
so... Vielleicht bin ich da speziell, aber ich bin so, yeah, sie ist nass, hol jetzt das Handtuch. Statt hol das Handtuch und vielleicht wird es dann nass.
Holt warme Tücher.
Also man kann sich ja auch darauf einigen, entweder du legst vorher was drunter oder du schläfst im nassen Fleck.
Ich habe es immer ohne Absicht erlebt. Squirten mit einer Frau war nie, wir squirten jetzt, sondern wir machen Sex und ich mache einen Teil davon, ist halt das. Ja.
Also unsere Erfahrung ist auch, dass es tatsächlich geruchsfrei wegtrocknet.
Ja, ja.
Also auch da mag es vielleicht Einzelfälle geben, wo es nicht so ist, aber es ist wirklich kein Drama.
Ich hab's auch schon erlebt mit etwas Uringeruch, Geschmack, was ich verstanden habe als eine Art von Weg, wie es heraustreten kann über die Harnröhre tatsächlich. Und selbst das.
Ja, ich meine, also selbst je nachdem, wie intensiv und heftig du zugange bist.
Ja.
Und gerade wenn du auch noch Druck auf den Bauch ausübst.
Mhm. Auf den Venushügel.
Genau, ja. Also quasi kurz hinterm Schambein. Mhm. Das kann das Ganze intensivieren, kann es auch erleichtern. Kann aber auch dazu führen, dass wenn die Blase voll ist, dass da einfach auch noch das mal Druck drauf kommt.
Ja,
und wenn du aber ein gelöstes Squirting-Setting hast, dann ist es auch egal, was da rauskommt. So, also deshalb, wenn du erstmal über den Punkt im Kopf bist, dass es okay ist, das jetzt fließen zu lassen, dann kannst du eh nicht mehr kontrollieren, was da fließt. Und dann ist es auch okay, wenn im Nachhinein Urin mit dabei ist, weil verdammt, ihr wolltet es beide.
Es ist so eine Art in Kauf nehmen. Es
eben. Und die meisten Jungs haben ja weniger Probleme damit. Also wenn du jetzt sagst, es passiert spontan.
Ja.
Wenn sie spritzen, sei es ins Gesicht, über die Hände, aufs Bett oder wohin auch immer. Das ist
eine dickere Flüssigkeit eigentlich. Wenn man es genau nimmt, ist es, ja.
Ja, und es trocknet bei weitem nicht so rückstandslos.
Aber ja, gesellschaftlich viel mehr akzeptiert als der Standardablauf. Genau. Und ich glaube, das ist das Problem. Ja.
Und aber, ich meine, klar, ist immer noch irgendwie safer Sex, was auch nochmal eine andere Kiste dann wäre. Ja, ja. Aber grundsätzlich würden wir dafür plädieren, da entspannt ich plädiere, zu sein.
Und da Teil 2 von diesem Beispiel mit diesem, wie es aussieht versus wie es sich anfühlt, ist auch meistens, denken wir vorher, dass so eine Szene unangenehm werden könnte, obwohl wir während dem Sex einfach drauf scheißen, wie es schmeckt, wie es riecht, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, weil wir so im Flow sind, hoffentlich im Flow sind mit den Dingen, dass wir einfach okay sind mit allem. Das ist wie, letztendlich, wir haben vor kurzem eine Analsex-Folge gemacht und natürlich ist die Nummer 1 Angst, dass die Kacke im Darm wohnt und die auf jeden Fall rauskommt. Und jeder, der es schon einmal erlebt hat, hat so seinen Frieden damit gefunden, dass es halt manchmal so sein kann. Und trotzdem, wie du vorhin auch mal gesagt hast, der Partner ist immer noch da.
Ja. Ja.
Mein Gott, ich bin Mensch und nichts Menschliches ist mir irgendwie fremd. Und jetzt ist es halt passiert, ja und da ist ein Zewa und weiter geht's. Also dieser Elefant im Kopf ist letztendlich nur die Maus im Bett und es ist gar nicht so wild. Ja. Ich glaube, das wäre so ein Tipp, den ich auch jedem mitgeben würde. So dieses Erlebnis über Ergebnis.
Ja, genau. Erlebnis über Ergebnis. Über Gedanken vorher. Also tatsächlich nüchtern betrachtet ist es tatsächlich einfach irgendwie im Nachhinein immer viel entspannter und viel nüchterner kann man die Sache betrachten.
Ja.
Und die Aufregung ist total weg, weil die Aufregung, die man vorher hat und oh Gott, was könnte alles passieren, weicht einem Gefühl von, oh, war das geil.
So ist es, ja.
Das war nett. Und jetzt habe ich mich neu kennengelernt, jetzt habe ich meine Partnerin vielleicht neu kennengelernt, aber ey, ist auch ein sympathischer Aspekt, so, den man neu kennengelernt hat.
Ist es oft bei euch im Workshop so, dass ihr denkt, also kriegt ihr mit, dass viele mit diesem, also mit einem Schamthema oder mit einem, wie soll ich es nennen, mit so einer Zurückhaltung, weil ich weiß nicht, was passiert, kommen?
Das eigentlich nicht, wenn ich da gleich mal so eingrätschen kann.
Wenn sie zum Workshop schon kommen, sind sie drüber hinweg
schon
wahrscheinlich.
Ja. Genau. Viele haben eine ganz große Erwartungshaltung. Ob das jetzt klappt in diesem Szenario, ob sie denn jetzt als Frau auch fähig sind dazu, das zu machen, ob er als Mann die Fähigkeit hat, das hervorrufen zu können. Also eher eine Erwartungshaltung.
Ja, wobei, kommt also ich bei uns zutage. Einschränken. Also es gibt einerseits Männer, die mit ihrer Partnerin zu uns kommen, die sich einfach einen totalen Druck machen und für die das auch mit Scham besetzt ist, dass sie es quasi nicht direkt performen können oder mit dieser Partnerin nicht performen können. Mhm. Dann gibt es auch Frauen, für die tatsächlich das Squirting oder das Squirten gar nicht so sehr die größte Hürde ist, sondern das Lautwerden dabei. Spannend. Also diese kalbende Kuh zuzulassen, weshalb wir tatsächlich angefangen haben, das in der Gruppe zu üben, bevor es überhaupt so weit kommt.
Das ist super.
Also wirklich mit bis 3 zählen und wir machen jetzt alle, auch wir Jungs, auch wenn wir Jungs nicht die kalbende Kuh brauchen, zu squirten, wir machen das jetzt einfach mal alle. Und es ist wirklich beim ersten Mal so eine Hemmung, beim zweiten Mal wird es schon ein bisschen witzig, beim dritten Mal ist es allen egal, wie die dabei klingen.
Also,
und dann läuft es halt auch im praktischen Teil viel besser.
Du nimmst die Scham weg, du nimmst einfach so, okay, wir können alle wie eine Kuh
irgendwie den Ton machen. Und das ist halt wirklich, wirklich auffällig. Also im praktischen Teil unterstützen wir ja auf Wunsch auch, also direkt an der Matratze, direkt an der Frau.
Ja.
Und sobald sich der Kiefer öffnet und laut rauskommt, also Lautstärke rauskommt und dieses, wollen wir nochmal? 1, 2, 3.
Also dein roter Balken übersteuert gerade. Witzig.
Aber also sobald sich da der Kiefer öffnet, öffnet sich auch unten alles.
Ich finde das mega spannend. Ich habe vor kurzem, ich habe eins meiner Lieblingsbücher, Sex at Dawn. Weiß nicht, ob ihr euch das was sagt. Einfach Orgasmus-Theorie und Sexualstudie der Menschheitsgeschichte. Und es gibt mittlerweile wissenschaftlich dokumentiert etwas, das nennt sich Female Copulatory Voicing. Stöhnen auf Deutsch. Mhm. Heißt nichts anderes als, die haben untersucht, also ist es so von der Abfolge, dass kommt ein Orgasmus und dann kommt das Stöhnen. Oder kommt das Stöhnen und mit ihm der Orgasmus? Und die haben sich überlegt oder geforscht, so, warum stöhnen eigentlich Frauen so laut? Und sind dann drauf gekommen, anthropologisch ist es so, dass eigentlich eine Frau von den Samen von sehr vielen Männern gesammelt hat und das Stöhnen benutzt wurde als Zeichen, ich wurde gerade besamt, jetzt komm du und besame mich als zweiter Partner, weil der beste Samen setzt sich durch sozusagen. Und die haben herausgefunden, dass zum Beispiel, da gibt es eine Co-Abhängigkeit. Das heißt, ich kann auch stöhnen, also erst stöhnen, um mich orgasmusfähiger zu machen. Ich brauche keinen Orgasmus, um dann zu stöhnen. Also das finde ich spannend. Der Kiefer entspannt sich und ich glaube auch dadurch entspannt sich das Becken.
Ja, wir hatten mal eine Hebamme im Workshop, die uns erklärt hat, dass man das auch Frauen für die Entbindung sagt.
Du kannst vorher schon...
Ja, dass die, wenn die den Kiefer lockern, dass sich dann halt auch das Becken öffnet.
Ja, ja, das ist
von daher, das find ich spannend. Und du, also teilweise hast du wirklich eine direkte Response. Also oben stöhnt es, unten kommt der Schwall raus.
Ja, und das finde ich so, ich stelle mir gerade vor, was ist, wenn jemand so die Tür zusammenbeißt und verkrampft. Und
dann kannst du ziemlich viel Energie aufwenden, um zu versuchen, sie trotzdem zum Schwören.
Und es ist trotzdem gehalten.
Das ist irgendwie eine mega Anstrengung für beide Partner.
Ja.
Und es ist ja trotzdem auch mit einer Hemmung verbunden, warum der Kiefer nicht aufgeht.
Das ist ja die Hemmung. Das ist ja dieses, ich will nicht, dass mein Gesicht entgleist, ich will nicht dumm aussehen dabei, wie sehe ich nur
was
aus?
Was mache ich für Geräusche?
Wenn ich meine Kontrolle verliere, wie sehe ich da blöd aus?
Oder es liegt halt ganz woanders. Weiß man ja auch nicht.
Ja.
Also, wo die Ursachen für diese körperliche Ausformung liegen. Aber tatsächlich, wie Frau Vau gerade sagte, es ist wirklich erstaunlich, sobald sich der Kiefer öffnet, hast du einen Schwall auf der Hand.
Das also ist es ist wirklich,
ich sitze daneben und mache
also du machst auch mit als,
ich mach da auch mit, ja klar.
Die Koku.
weil es ist natürlich blöd, das alleine zu machen.
So. Du gehst irgendwie und, so auf eine Zugfahrt gemeinsam und so den Eindruck so, okay.
Fake it until you make it.
Ja.
Und sie macht einfach nach. Und das wirkt wirklich entspannend im Beckenboden und der Schwall.
Ich habe sofort Lust, das auszuprobieren. Ich bin wirklich so in der Vorstellung so, also ich stelle es mir vor und ich denke so, natürlich funktioniert es. Weil andersrum kann es nicht funktionieren. Das ist so mein Rückschluss darauf. Ja, natürlich, wenn wir beide so verspannt an einem Ziel arbeiten, dann wird es wahrscheinlich keine Hingabe an den Kontrollverlust geben.
Genau.
Genau.
Also klar, wenn er genau weiß, wie es geht, kriegt er es trotzdem hin. Aber es ist, hat bei weitem nicht die Qualität, die es halt haben kann, wenn Frau, wenn man sich in der Mitte des Weges trifft, sage ich mal. So ganz romantisch.
Alright, Pipis und Popos, das war Teil 1 von 2 Teilen zum Thema die Squirting Masterclass. Nächste Woche hört ihr zum Schluss die Live-Aufnahme inklusive Anleitung, wie Herr Antasten mit seiner Partnerin live bei Rein und Raus einen Squirt hinlegt. Und zwar ungefähr innerhalb von 3 Sekunden. Geht in der Zwischenzeit auf reinundraus.com, tragt euch in den Newsletter ein, damit ihr die ersten seid, die vom neuen Workshop Bescheid bekommen. Und ansonsten geht auf Instagram, Rein und Raus. Check out die neue Folge nächste Woche Sonntag, Teil 2 zum Thema Squirting.